Dankeschön für dieses tolle Video. Danke, dass ihr da seid. Danke für die wunderbare Zeit des Lobpreises. Ich freue mich, dass ein Team diesen Gottesdienst schon ein bisschen längerfristig vorbereitet hat, einige Ideen investiert hat. Dieses Video ist produziert worden. Es sind sehr viele, sehr lustige Flyer auch mit kleinen Geschenken in der Stadt verteilt worden. Vielleicht ist jetzt auch der ein oder andere hier, der auf diese Weise eingeladen worden ist oder guckt übers Internet zu. Wir haben nachher auch noch mehr für euch. Und dieses Thema beschenkt ist ja ein geniales Thema für den vierten Advent, insbesondere für den Prediger, weil man weiß, alle, die da sitzen, haben gerade dieses Problem. Das ist ja sonst nicht immer so bei Predigtthemen, aber die meisten von euch werden sich in der letzten Zeit mit Geschenken beschäftigt haben oder müssen sich dann noch im Lauf der nächsten Tage damit beschäftigen. Auch wenn ihr Verweigerer seid, nichts schenkt, dann müsst ihr diese Haltung, diese Verweigerungshaltung jetzt mit besonderer Festigkeit umarmen, denn die Frage wird euch ja immer wieder gestellt werden, ihr bekommt auch Geschenke, dann müsst ihr das tapfer durchhalten. Ich könnte jetzt auch mal fragen, wer schon alles hat. Wer hat schon alle Weihnachtsgeschenke? Wer muss noch überlegen? Ja? Wer weiß, dass da eine große Krise auf ihn zukommt? Wir könnten jetzt auch einfach mal alle die Augen schließen und diejenigen dürfen aufstehen, die noch Probleme damit haben. Und dann könnten wir einen besonderen Segen nochmal erbitten. Das machen wir aber am Schluss mit anderen, noch viel wichtigeren Themen zusammen. Jetzt ist es erstmal einfach wunderbar, dass wir über dieses großartige Thema sprechen können, Geschenke. Und wenn du magst, kannst du die Präsentation starten auch dazu. Geschenke sind ein Thema, dem keiner entkommt. Dankeschön, vielleicht gehst du einmal auf die nächste Folie auch. Ich glaube, ich habe irgendwo den Pointer liegen lassen. Da ist er. Dann ist das natürlich noch schöner. Danke. Probier's mal. Am besten schaltest du doch weiter. Gut. Ich habe mich mal ein bisschen im Sinne der Recherche mit dem Thema beschäftigt für euch, was es alles so zu sagen gibt über Geschenke. Und da kann man sich erstmal fragen, was für ein Geschenketyp man denn so selber ist. Die Psychologen haben sich natürlich mit dem Thema tief beschäftigt. Ich habe so eine Typisierung gefunden und vielleicht ist das für euch interessant, mal zu sagen, was für ein Geschenketyp ihr seid. Also es gibt natürlich, das fällt einem immer als erstes ein, die Chaoten, die gar nichts besorgt haben und in der letzten Minute losrennen, die dann froh sind, dass es noch 24-Stunden-Tankstellen gibt, wo man irgendwie schreckliche Blumensträuße mitnehmen kann. Davon wird natürlich abgeraten, ne, sowas zu machen. Weil das kann klappen, eventuell hast du Heiligabend, die Geschäfte haben glaube ich so bis 12 Uhr meistens noch offen, eventuell hast du zwischen 11 und 12 noch die super Inspiration, aber häufig geht das ja auch schief. Es gibt auch die anderen, die Einfühlsamen, für die beginnt das Thema Geschenke besorgen schon unmittelbar nach Silvester fürs nächste Jahr. Die überlegen das ganze Jahr, was können sie ihren Liebsten denn für eine Freude machen. Die hören also bei allen Gesprächen ganz sorgfältig zu, wenn man dann mal irgendwie hat durchblicken lassen, ich mag gerne, was weiß ich, Mon Cherie, dann wird man unter dem Weihnachtsbaum dann auch das Entsprechende finden. Ist sehr schön, kann natürlich auch etwas zwanghaft werden und man muss dann auch wissen, dass es passieren kann, dass derjenige sich das zwischendurch selbst besorgt hat. Die Kreativen, das sind die Bastler, die sich was einfallen lassen, ganz schöne persönliche Geschenke, selbst gemacht, wunderbar. Ich habe den Hinweis gelesen, dass man allerdings als Kreativer bedenken soll, nicht alle freuen sich in gleichem Umfang über selbstgebastelte Geschenke. Der ein oder andere hat dann doch den DVD-Player einfach lieber. Aber ist eine gute Sache. Es gibt die Unsicheren, gehöre ich auch manchmal zu, die einfach nicht wissen, was soll ich denn schenken? Keine Ideen. Davon lebt ja eine ganze Branche inzwischen. Die Geschenkideen für uns ausdenken. Da ist auch das Internet sehr, sehr hilfreich und es gibt auch Berater. Man kann sich im Internet also an Berater wenden, die einem dann Vorschläge machen. Wenn man das nicht tun will, dann kann man sich halt überlegen, naja, Es gibt ja so Standardgeschenke, Blumenstrauß, Krawatte, 4711. Auf die wird dann gerne mal zurückgegriffen, stößt in der Regel auf ein unterschiedliches Echo. Oder man verschenkt halt gleich Geld. Und dann findest du im Internet wieder so Anleitungen, wie du aus dem Geld, aus dem 50-Euro-Schein noch einen Schmetterling basteln kannst, damit das Ganze wieder kreativ rüberkommt. Es gibt die strategischen Schenker, die das schenken, was im Haushalt schon immer gefehlt hat oder was man sich selber gewünscht hat. Es gibt die Protzer und natürlich gibt es die Verweigerer, die einfach sagen, wir schenken uns nichts. Man kann das auch miteinander verabreden. Ist nicht ganz trivial psychologisch gesehen, weil es häufiger vorkommt, dass so eine Verabredung von einer Seite nicht eingehalten wird. Also Schatz, wir wollten uns doch dieses Jahr nichts schenken. Das funktioniert nicht immer, wenn der Schatz dann doch irgendwas ausgepackt hat. Ich habe den Tipp gelesen, wenn man solche Vereinbarungen trifft, dann solle man versuchen, also dann solle man noch was bereithalten. Also man hat irgendwie so eine Kleinigkeit in der Hinterhand, für den Fall, dass der andere sich nicht dran hält, damit man dann nicht mit leeren Händen dasteht. Wir machen heute keinen Sonntag, in dem wir diese ganzen praktischen Probleme miteinander lösen können. Das ist nicht der Anspruch, mit dem ich hier stehe. Ich lasse euch damit auch nach diesem Gottesdienst allein. Ihr müsst das selber herausfinden. Ich will euch aber noch einen Tipp geben, falls ihr da Probleme habt. Es gibt bei der Süddeutschen Zeitung einen Mann, der heißt Dr. Erlinger und das ist ein Ethiker. Das ist sozusagen der Dr. Sommer der Süddeutschen Zeitung. Also ich glaube, Dr. Sommer bei der Bravo, da geht es ja immer nur um ein Thema, aber bei Dr. Erlinger, der hat auch einen Doktortitel mehr, das ist gut. Dem kann man also ganz viele Fragen stellen. Da gibt es so eine Rubrik, die heißt Gewissensfrage und aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen, so Probleme, die jeder schon mal hatte. Die Verkäuferin hat mir 5 Cent zu viel rausgegeben. Ich habe es erst gemerkt, als ich schon in der Straßenbahn saß, muss ich nochmal zurückfahren und ihr das wiedergeben oder ist es okay, wenn ich es einfach dabei belasse? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Dr. Erlinger und natürlich spielen da auch Geschenke eine ganz große Rolle. Ihr könnt dem Mann also auch eine Mail schreiben. Ich weiß nicht, wie viele der bekommt und wie schnell der die beantwortet, aber die originellsten Fragen erscheinen dann auch in der Zeitung. Also da gibt es zum Beispiel die Frage, wenn man jetzt zusammen was schenkt, eine Gruppe, dann ist ja die Frage, wer muss jetzt wie viel zahlen? Müssen alle gleich viel zahlen? Müssen zum Beispiel Ehepaare, muss da jeder einzeln zahlen oder zählen die Ehepaare als eins? Da kann man sich ja Gedanken drüber machen. Oder auch solche Beziehungsprobleme. Zum Beispiel hatte eine Frau ein Buch geschenkt bekommen von einer Freundin. Und dieses Buch war so ein Buch mit so schönen Sprüchen über Freundschaft. Und das hatte sie ihr als Ausdruck der Freundschaft auch geschenkt und vorne hatte sie noch so eine Postkarte eingeklebt und dann ging diese Postkarte aber irgendwann ab und dann stellte sich heraus, unter der Postkarte stand in dem Buch schon eine Widmung, wo also jetzt die Freundin das ihrerseits von einer anderen Freundin geschenkt bekommen hatte. Ja? Und dann kann man sich ja fragen, soll man das ansprechen, geht man darüber lieber hinweg, wie hat man das einzuordnen? Schön fand ich auch die Frage, kann ich meiner Tante sagen, dass sie lieber das Geld an eine wohltätige Organisation spenden soll, weil mir ihre Geschenke sowieso nie gefallen? Ja? Oder ist das taktlos, ist das unzulässig? Also das wird uns heute alles nicht beschäftigen, damit müsst ihr euch alleine herumschlagen oder eben dann doch vielleicht mal eine E-Mail an Dr. Erlinger schreiben. Es ist jedenfalls ein Thema voller Psychologie, voller Psychofallen, die Psychologen sagen, das ist eigentlich so im Grundsatz ein Tauschgeschäft, wenn man sich gegenseitig etwas schenkt, aber eben ein kompliziertes Tauschgeschäft, weil man nicht weiß, was macht der andere. Die Wirtschaftswissenschaftler haben dafür in der Spieltheorie auch Modelle entwickelt, wie man sich dann am klügsten verhält. Ich glaube, die Grundregel ist, steig nicht zu hoch ein, mehr schenken kannst du nächstes Jahr immer noch. Und ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht. Ich habe hier noch ein Gedicht für euch von Wilhelm Busch, so ein ganz altes, schönes Gedicht, das in diesem Zusammenhang auch gehört, der kleinen Gemeinheiten beim Schenken mit diesen drei alten Tanten. Die erste alte Tante sprach, wir müssen nun auch dran denken, was wir zu ihrem, in dem Fall ist es jetzt Namenstag, dem guten Sophiechen schenken. Drauf sprach die zweite Tante kühn, ich schlage vor, wir entscheiden uns für ein Kleid in Erbsengrün. Das mag Sophiechen nicht leiden. Das war der dritten Tante recht. Ja, sprach sie, mit gelben Ranken. Ich weiß, sie ärgert sich nicht schlecht und muss sich auch noch bedanken. Also dieses Thema kennen wir ja alle. Geschenke sind nicht immer nur einfach, nicht immer nur nett gemeint. Und ganz abgesehen davon wird für Geschenke auch eine Menge Geld ausgegeben. Ich habe jetzt mal eine Zahl gefunden, die wahrscheinlich nicht stimmt oder schon wieder überholt ist, dass der Deutsche so im Schnitt jeder Einzelne 400 Euro im Jahr für Geschenke ausgibt. Das heißt ja, einige geben auch mehr aus. Kann man viel finden oder wenig. Das würde dann für alle zusammen in Deutschland 27 Milliarden Euro bedeuten. Und alleine fürs Geschenkpapier, das fand ich auch gut, 2,3 Milliarden Euro. Manche packen ja auch nichts ein, aber die meisten ja doch. Also das ist einfach auch ein Thema, bei dem es um sehr viel Geld geht. Ich möchte das jetzt hier nicht so angehen, dass ich euch in erster Linie nahelege, weniger oder mehr Geld auszugeben. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Manche von uns leben ja vielleicht auch vom Weihnachtsgeschäft. Da hängt ja auch eine Menge Umsatz und dann auch indirekt wieder Wohlstand daran. Aber natürlich ist es vielleicht auch gut, sich darüber Gedanken zu machen. Versuche ich manchmal Probleme, die auf anderen Ebenen liegen, mangelnde Kreativität, Beziehungsprobleme dann doch durch Geld zu kompensieren, und habe ich nicht schon oft genug gemerkt, dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann. Wir wollen natürlich heute miteinander, weil das hier ein Gottesdienst ist, uns die Frage stellen, was sagt die Bibel zum Thema Schenken? Zum Thema Weihnachtsgeschenke sagt sie nichts. Es gibt auch Christen, die meinen, man soll sich gar nichts zu Weihnachten schenken, weil das nicht in der Bibel steht. So weit würde ich jetzt auf gar keinen Fall gehen wollen. Ich habe aber festgestellt, dass in der Bibel in der Tat das Thema Schenken schon eine sehr, sehr große Rolle spielt an vielen Stellen. Denn das Schenken ist ja ein Menschheitsthema. Das haben auch die Kulturhistoriker herausgefunden. Ganz egal, wo Menschen auf dieser Welt leben, in welcher Kultur sie leben, an welche Religion sie glauben, die Frage von Geschenken spielt überall eine Rolle. Und da gibt es ganz ulkige Geschichten, die die Forscher herausgefunden haben, zum Beispiel von Indianerstämmen in Nordamerika, die historisch auch so ein Geschenkeritual haben, wo sich die verschiedenen Clans beschenken müssen an einem bestimmten Tag. Und das hat dann zum Teil zu einem Überbietungswettbewerb an Geschenken geführt, weil es eine Frage der Ehre war, etwas mehr zu schenken, als man bekommen hat, sodass einige Clans wirklich in den Ruin gegangen sind dadurch. Und ein solches Thema, das die Menschheit immer schon bewegt hat, spiegelt sich natürlich auch in der Bibel wieder und ganz besonders im Alten Testament, wo uns ja das richtige, wahre Leben immer komplett entgegenkommt. Und dann merkt man auch schon, wenn man so das Alte Testament mal mit dem Blickwinkel Geschenke liest, es ist ein schwieriges Thema und es hängt vieles dran, was auch nicht so gut ist. Manchmal werden Dinge auch nur als Geschenk bezeichnet, die etwas ganz anderes sind. Zum Beispiel der Tribut, den das unterjochte Volk dem unterjochenden Volk, dem Herrschervolk zahlen muss, der wird auch gerne mal als Geschenk bezeichnet. Einmal hat ein Richter in Israel bei der Übergabe eines solchen Geschenkes dann gleich den Tyrannen umgebracht. Das könnt ihr im Buch Richter nachlesen. Geschenke waren auch üblich, wenn es um das Thema Heiraten ging. Der Brautpreis wurde auch gerne als Geschenk bezeichnet. Und natürlich, so wie damals, ist es auch heute noch aktuell, das Bestechungsgeschenk, das gemacht wird. Und das ist das Wesen sozusagen der Gerechtigkeit des gerechten Beamten oder Richters im Alten Testament, dass es jemand ist, der kein Geschenk annimmt. Also es gibt viele interessante Geschichten zu diesem Thema Geschenke. Einmal hat David einen Beamten, mit dessen Frau er geschlafen hat, einen Soldaten, und er muss den jetzt irgendwie dazu bewegen, auch mal mit seiner Frau zu schlafen, damit das nicht so auffällt, dass da plötzlich ein Kind auf die Welt kommt. Und den lädt er dann auch ein und dem sendet er noch Geschenke hinterher, um diese Sache irgendwie in Gang zu bringen. Manche von euch wissen, das hat nicht funktioniert und er musste dann auf den Plan B ausweichen und diesen Mann einfach umbringen, eine der großen Krisen im Leben Davids. Und auch dabei haben Geschenke eine wichtige Rolle gespielt. Die streitenden Brüder Jakob und Esau, die sich noch nie verstanden hatten, als sie sich wieder treffen nach vielen, vielen Jahren. Es stand noch im Raum, dass Esau Jakob umbringen wollte wegen eines Vorfalls in der gemeinsamen Jugend. Da lässt Jakob, als er seinem Bruder entgegenzieht, der mit 400 Bewaffneten unterwegs ist, da baut er so eine Geschenkekarawane auf. Also 200 Schafe kommen erstmal, sodass Esau, wenn er jetzt sich Jakob nähert, diesen 200 Schafen begegnet und dann fragt, was sind das für Schafe? Und dann sagen die Diener untertänig, ein kleines Geschenk von unserem Herrn. Und dann kommt die nächste, ein paar Kilometer weiter sind es dann 30 säugende Kamele. Und so geht es Stück für Stück weiter. Also er hat da jede Menge Tiere an den Start gebracht und auf die Straße gebracht. Alles als kleine Geschenke, damit ihn sein Bruder, wenn sie sich dann begegnen, möglichst nicht umbringt. Und ihr wisst, das hat er dann auch tatsächlich nicht gemacht. Sind viele, viele spannende Geschichten, die zeigen, da wo Menschen sich was schenken, da hat es immer auch viel mit ihren Beziehungen zu tun, mit den Krisen in diesen Beziehungen. Und das macht für uns alle ja Weihnachten auch zu so einem spannenden und wunderschönen Fest, weil diese Beziehungen halt immer im Hintergrund stehen. Ich möchte mit euch aber jetzt einmal Zeit nehmen, darauf zu schauen, was kann ich denn von Jesus lernen? Denn das ist ja das, was Christen tun. Sie möchten gerne das verwirklichen, was auch für Jesus im Leben eine wichtige Rolle gespielt hat. Und was kann ich denn für Jesus, von Jesus lernen beim Thema Geschenke? Mir ist aufgefallen, dass Jesus keine Geschenke gemacht hat, soweit ich das nachgelesen habe. Also er hat nie irgendwas mit einem roten Schleifchen überreicht an seine Mutter oder an irgendeinen Cousin. Das nicht, er hat ganz viel Gutes getan, hat viele Menschen beschenkt mit dem, was er getan hat, mit Heilungen, damit, dass er ihrem Leben eine neue Richtung gegeben hat. Aber Geschenke im eigentlichen Sinne hat er nicht gemacht. Was man von Jesus aber lernen kann, ist, wie man Geschenke annimmt. Und das finde ich interessant. Es gibt zwei Geschichten, die ich für euch auch herausgesucht habe. Eine vom Anfang des Lebens von Jesus und eine vom Ende des Lebens, wo Jesus ein Geschenk bekommt. Und wenn wir darüber nachdenken, was Geschenke bedeuten und wie das vielleicht in unserem Leben besser klappen kann, ist das vielleicht gar nicht falsch. Gar nicht damit anzufangen, wie kann ich besser schenken, sondern erstmal zu fragen, wie werde ich denn ein Mensch, der Geschenke richtig annehmen kann? Ihr wisst das alle, es gibt Leute, die sind leicht zu beschenken und andere sind sehr schwer zu beschenken. Am leichtesten sind immer Kinder zu beschenken. Weil Kinder, für Kinder ist das eine ganz einfache Sache. Kinder haben Wünsche. Manche kann man erfüllen, andere nicht, aber es sind immer klare Wünsche. Und sie haben auch noch die Kraft und die Fähigkeit, sich was zu wünschen und ihre Wünsche auch einfach unverstellt zu äußern. Für Jugendliche, für Erwachsene ist das manchmal viel schwerer. Und ich finde es toll, dass ich von Jesus lernen kann, wie man Geschenke annimmt und was dafür wichtig ist. Wir lesen jetzt mal diese beiden Bibeltexte. Der erste steht am Anfang des Matthäus-Evangeliums, Matthäus 2. Ich habe hier nur zwei Verse für euch, den ersten und den 11. Vers. Und diese Geschichte passt natürlich hervorragend in die Weihnachtszeit. Jesus bekommt als Baby Geschenke. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Drei sehr wertvolle Geschenke bekommt das Jesuskind. Man hat daraus geschlossen, dass es auch drei Weise waren, obwohl das in diesem biblischen Text nicht steht, die diese drei Geschenke überbracht haben. Und das ist eine Geschichte ganz vom Anfang des Lebens von Jesus. Und dann springen wir einmal ganz ans Ende, kurz bevor Jesus ans Kreuz genagelt wird, eine Woche vorher etwa, da ist Jesus im Haus von Freunden in Bethanien in der Nähe von Jerusalem und da bekommt er nochmal ein Geschenk. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagt aber Judas, einer von seinen Jüngern, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Da sprach Jesus, lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit. Eine zweite Gelegenheit, bei der Jesus ein Geschenk bekommt. Und wie beim ersten Mal ist es ein sehr wertvolles Geschenk. Das wird ja hier auch in dieser Geschichte ganz ausdrücklich thematisiert. Und das finde ich schon mal bemerkenswert. Jesus hat kein Problem damit, sich richtig fett beschenken zu lassen. Als Kind nicht, da kann er es nicht weiter kommentieren, aber da ist das auch in jedem Fall richtig, denn Gott hat diese Leute ja hingeschickt, um diese Geschenke zu übergeben. Und als Erwachsener verteidigt er die Frau, die ihm dieses wertvolle Geschenk gemacht hat. Und das finde ich so schön, dass wenn wir über den Glauben nachdenken, wenn wir über Gott nachdenken, über die Art, wie wir leben sollen, dass das nicht bedeutet, dass wir kleinlich, eng, ärmlich, knickerig werden müssen, dass wir zu Leuten werden müssen, die jeden Pfennig umdrehen, sich immer fragen müssen, durfte ich mir das jetzt gönnen, hätte ich das nicht alles besser in die Mission gespendet. Ich glaube, dass es ganz richtig ist, über seine Finanzen, über den Umgang mit Geld und auch darüber, wie viel Geld man für Geschenke ausgibt, klug nachzudenken. Aber es ist gut, dass wir das nicht so tun müssen, dass wir dabei genussfeindlich werden oder keinen Spaß mehr daran haben, auch mal Dinge zu genießen und auch mal was in Anführungszeichen zu verschwenden. Es gibt ein Gedicht über diese zweite Geschichte von Konrad Ferdinand Meyer, das endet mit den Worten, wer liebt, verschwendet alle Zeit. Und dieses verschwenderische Wesen, das ist ein Wesen Gottes. Und es ist gut, dass wir hier erstmal erleben können, Jesus nimmt auch diese wertvollen Geschenke gerne entgegen. Er war der Mann, der gar nichts hatte, dem es leicht fiel, ein Leben zu leben in innerem Reichtum, ohne äußeren Besitz. Aber hier, wo ihm diese Dinge entgegenkommen, da hat er kein Problem und kein schlechtes Gewissen, das anzunehmen und sich über diese Großzügigkeit zu freuen. Naja, und ich denke, dieses Geschenk, das hier am Anfang des Lebens gemacht wird an Jesus, das hat viel damit zu tun, dass Gott uns hier zeigen möchte, wie wertvoll ihm dieses kleine Kind ist, das da in der Krippe liegt. Wie lieb er dieses Kind hat. Was für ein einzigartiger und besonderer Mensch das ist. Es war sein eigener Sohn und es war einfach niemand da in der Umgebung, der die Kraft hatte, die Energie hatte, die Kohle hatte, für dieses Jesuskind ein richtiges Geburtsgeschenk zu machen. Und das ist ja das Schöne, wenn man Gott ist. Man kann dann einmal um die Erdkugel herumgucken und er muss auch relativ weit ausgreifen, aber es gibt im Morgenland noch Leute, die kann er auf die Reise schicken, damit sein Sohn nicht ohne Geschenk auf die Welt kommt. Und das bedeutet ja für uns, dass Gott jeden von uns so sieht. Jeden von uns möchte Gott in seinem Sohn sehen. Das ist die große, riesige Nachricht des Neuen Testamentes. Gott möchte jeden von uns in diesem Jesus sehen, so sehen, wie er ihn sieht. Und jeder Mensch ist für Gott so wertvoll. Jeder Mensch ist für Gott wichtig. Das war mal bei ProChrist das Motto einer dieser Veranstaltungen. Jeder Mensch ist für Gott wichtig. Wir haben nachher am Ausgang für euch ein essbares Geschenk. Es belastet also nicht euren Etat, ein bisschen eure Hüften, aber das kriegt ihr im Laufe der Woche abtrainiert. Und da steht irgendwas Schönes drauf. Genial, wunderbar, unglaublich. Und das ist die Art, wie Gott jeden von uns sieht. Und das ist so wichtig, diese Haltung erstmal zu haben. Ich glaube, wenn man das richtig verstanden hat und verinnerlicht hat, dann wird man frei, nicht nur Geschenke anzunehmen, sondern dann wird man auch frei, mit der richtigen Haltung zu schenken. Und ich bin so dankbar, dass ich jede Woche hier in diese Gemeinde kommen darf und es gibt keinen Sonntag, wo mir das hier nicht gesagt wird. Und das muss ich ehrlich gesagt auch im Grunde jeden Sonntag nochmal hören, weil ich das im Lauf der Woche manchmal vergesse, weil da draußen um mich herum ein Leben ist und eine Welt tobt, die nach anderen Prinzipien regiert und wo das nicht im Vordergrund steht, zu wissen, dass jeder von uns so wichtig ist, so einzigartig ist, so genial ist und so sehr von Gott geliebt ist. Und es ist so wunderbar zu sehen, dass Gott hier ganz am Anfang diesen Spot setzt und dass Jesus dieses Geschenk annehmen kann. Und ich möchte das für mich selbst auch neu lernen, das anzunehmen. Manche Menschen sind mit diesem inneren Kind unterwegs, das das nicht erlebt hat. Und es kann einen durch das ganze Leben als Erwachsener noch begleiten. Und es ist nie zu spät, diese Entdeckung zu machen. Und neben diesem inneren Kind steht aber natürlich dann irgendwann auch der Erwachsene, steht das Leben, das man als Erwachsener auch führt, stehen komplizierte Beziehungen, die man hat. Und in dieser zweiten Geschichte ist Jesus als Erwachsener kurz vor dem Ende seines Lebens in einer schwierigen Lage. Er weiß, der Tod am Kreuz kommt auf ihn zu. Es ist nicht leicht für ihn, auf dieser Spur zu bleiben. Er hat auch Angst davor. Und er muss erleben, dass die Menschen, mit denen er zusammen unterwegs ist, selbst da in Bethanien, wo er mit seinen Freunden zusammensitzt, das im Grunde alles nicht verstehen. Dass sie ganz andere Vorstellungen haben, ganz andere Dinge im Kopf haben und dass keiner in dieses Geheimnis wirklich eingeweiht ist. So sehr er das mehrfach versucht hatte, das auch gerade seinen engsten Freunden, seinen Jüngern zu erklären. Und ich glaube, deswegen ist für Jesus dieses Geschenk hier, das ihm diese Frau macht, Maria von Bethanien, so unendlich wichtig gewesen. Es ging nicht um die 300 Denare, obwohl das sicher irre geduftet haben muss, ja. Es ging darum, dass Maria damit ihm gezeigt hat, dass sie spürt, vielleicht nicht weiß, aber mindestens spürt, was los ist. Und in dieser, es ist ein bisschen schwer zu verstehen in dieser Übersetzung, wenn Jesus dann sagt, lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Damals wurden ja Tote gesalbt, wenn sie dann gestorben waren. Und das ist bei Jesus ja auch buchstäblich dann später noch so gewesen. Und Jesus sagt, irgendwie hat diese Frau schon gespürt, was da auf mich zukommt. Und es ist so schön und es ist so ein Geschenk für mich, dass sie nicht gewartet hat bis zum Tod, bis sie mir das zeigen kann. Wir warten ja oft bis zum Tod. Selbst dem bösesten Menschen, den wir nicht gemocht haben, wenn wir am Grab stehen, fällt uns irgendwie ein, ach naja, irgendwie war er ja vielleicht doch ein ganz netter Mensch. Und manchmal können wir das auch dann zum Ausdruck bringen oder bringen es irgendwie durch Gesten zum Ausdruck. Und wie gut ist es, nicht so lange zu warten. Wie gut ist es, mal zu überlegen, in welcher Beziehung stehe ich eigentlich? Wie geht es dem anderen eigentlich wirklich? Jenseits der Fassade, jenseits dessen, was wir alle so tagtäglich miteinander besprechen. Was ist das eigentlich für ein Mensch? Was könnte für den wichtig sein? Und ich glaube, dass es eine gute Idee ist, so zu schenken, sich das zu fragen. Ganz egal, in welcher Beziehung man steht, eher so eine formale Beziehung oder vielleicht sogar keine gute Beziehung, sich trotzdem mal zu fragen, was ist eigentlich vielleicht doch Positives da? Was kann ich mit einem Geschenk zum Ausdruck bringen, ohne dass ich es in Worte kleiden muss? Ich glaube, dass derjenige das spürt. Ganz egal, ob das dann ein teures oder ein billiges Geschenk ist, ob das nur eine Karte ist. So wie das hier war, so funktioniert das, glaube ich, auch heute noch, dass der beschenkt wird, irgendetwas davon spüren wird. Und deswegen ist Weihnachten auch mit den Geschenken ja eigentlich eine tolle Chance, sich nochmal neu zu fragen, welche Beziehungen habe ich eigentlich und was ist für die Menschen, die um mich herum sind, wichtig und wie kann ich ihnen das vielleicht auch durch ein Geschenk zeigen. Ich glaube, dass das wichtige Dinge sind, die man von Jesus lernen kann, wenn man guckt, wie er Geschenke angenommen hat. Aber dann stellt sich natürlich schon auch nochmal die Frage, wie ist das denn, wenn Jesus schenkt? Und wir als Christen sagen ja gerne, dass Jesus selbst das größte Geschenk ist. Und das ist auch richtig. Jesus selbst ist das größte Geschenk. Aber manchmal wird das vielleicht falsch verstanden, was das bedeutet oder wie das gemeint ist. So als würde jetzt tatsächlich irgendwie alleine dadurch, dass Weihnachten ist, sich irgendwas ändern auf der Welt. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Das war auch damals im Grunde nicht der Fall. Ich war diese Woche auf auch so einer Art Weihnachtsfeier und da sagte jemand in so einer kleinen Ansprache den Satz, der Friede fällt nicht vom Himmel. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wahres Wort. Wenn man sich diese Welt anguckt, die politische Situation, die ganzen Kriege, die Konflikte, Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, jetzt zum Teil hier bei uns sind, auch unter schwierigen Umständen leben. Und wenn man sich die Lage in vielen Familien, an vielen Arbeitsplätzen anguckt, der Friede fällt nicht vom Himmel. Und Jesus ist kein Friedegeschenk, das einfach irgendwann mal vom Himmel gefallen ist und dann waren alle Probleme erledigt. Da kommt auch nicht irgendein Weihnachtsengel bei dir zu Besuch am Weihnachtsabend und haucht den Frieden ein, der sonst nicht da wäre. Es gibt ja diese berühmte Satire, ich glaube, von Böll, wo eine Frau jede Woche Weihnachten feiert und sie hat so einen Engel, der ist oben auf dem Weihnachtsbaum und der haucht so Rauchschwaden aus und sagt dabei immer Friede, Friede, Friede. So funktioniert das ja nicht. Der Friede fällt nicht vom Himmel, der ist auch Weihnachten nicht vom Himmel gefallen, so haben die Engel das auch nicht gemeint, als sie gesungen haben, Friede auf Erden. Friede, und das ist der zweite Satz, den ich dann mitgenommen habe, Friede entsteht dadurch, dass Menschen anfangen, andere Entscheidungen zu treffen und anders zu handeln. Friede entsteht dadurch, dass Menschen anfangen, andere Entscheidungen zu treffen und anders zu handeln. Und ich glaube, das ist das Geschenk, das Gott uns durch Jesus machen wollte und immer noch machen will, dass wir entdecken, es ist möglich, andere Entscheidungen zu treffen. Jesus ist als kleines Kind in diese Welt geboren worden. Als er dann anfing zu predigen, da lautete seine Predigt ganz kurz gefasst, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und dieses kehrt um könnte man auch übersetzen mit ändert euer Denken, trefft andere Entscheidungen. Und dann werdet ihr entdecken, dass es tatsächlich eine gute Nachricht gibt und eine gute Perspektive gibt. Und das bedeutet ja das Wort Evangelium. Menschen können anfangen, andere Entscheidungen zu treffen, weil Jesus auf diese Welt gekommen ist und Gott damit gesagt hat, ich fange nochmal ganz neu an. Mit einem Menschen, der unschuldig ist, der so lebt, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und in diesem Menschen können andere Menschen den Weg neu entdecken, ihre Entscheidungen anders zu treffen. Und was sind es für Entscheidungen, die man anders treffen muss, die man neu treffen muss? Jedes Leben ist anders. Jeder von euch hat vielleicht was anderes auch im Kopf, wo er weiß, es gibt so Entscheidungen, Festlegungen, über die muss ich nochmal ganz neu nachdenken. Wenn man das allgemein sagen will, dann kann man sicher sagen, dass die erste Entscheidung die ist, da um Vergebung zu bitten, wo man falsche Entscheidungen getroffen hat. Und die gute Nachricht, die in Weihnachten liegt, die gute Nachricht, die Jesus verbreitet hat, ist, dass man das tun kann. Dass man zu Gott damit kommen kann, ohne Angst zu haben vor Verdammnis, ohne Angst zu haben vor Zurückweisung, ohne dass man Angst haben muss, dass dann die Welt zusammenbricht, weil dieser große Gott die Welt in seiner Hand hält und weil Jesus für all das bis ans Kreuz gegangen ist. Das Geschenk der Vergebung annehmen. Und ich bin wirklich froh, dass wir auch das hier jeden Sonntag uns nochmal sagen und dass ich das auch jeden Sonntag hier nochmal hören darf. Vielleicht gibt es Leute, die das zum ersten Mal hören oder zum ersten Mal eine Ahnung davon bekommen, was damit eigentlich gemeint ist. Und viele andere sind hier, die das schon erleben durften und die so froh sind, diese Botschaft immer wieder neu zu hören. Es gibt dieses Geschenk der Vergebung. Und wenn ich das angenommen habe, dann entsteht auch eine Freiheit dafür, dort zu vergeben, wo ich etwas zu vergeben habe. Und das kann ja manchmal sehr, sehr viel sein. Und in diesem Jahr haben so viele Menschen auf dieser Welt so vieles erlebt, wo man sich fragen kann, wie soll das jemals aufgerechnet werden? Der ganze Hass, die ganze Wut, die an so vielen Stellen entstanden ist. Das Geschenk der Vergebung ist ein Schlüssel für Probleme, die auf dieser Welt bestehen und auch für Probleme, die in meinem und deinem Leben bestehen. Michael Becker hat da vor einigen Sonntagen auch nochmal ausführlich drüber gesprochen hier, das kann man auch nochmal nachhören. Ich weiß nicht, an welcher Front du eher der Beschenkte sein musst, bei der Vergebung, die du brauchst, bei der Vergebung, die du dir zusprichst, aber ich glaube, heute ist ein guter Tag dafür, eine Entscheidung zu treffen und das nochmal ganz neu festzumachen. Und was man dann feststellt ist, dass man, wenn man diese Geschenke angenommen hat, dass man dann einen ganzen Raum von Gottes Reichtum zur Verfügung hat. Dass man dann tatsächlich aus dieser Haltung leben kann, aus der Jesus gelebt hat, der in sich diese ganze reiche Welt Gottes hatte, weil er mit sich im Reinen sein konnte, weil seine Beziehungen gestimmt haben und weil er jeden Tag in dieser Verbindung mit seinem himmlischen Vater war. Und Jesus hatte materiell sein ganzes Leben über nichts, aber er war trotzdem der reichste, glücklichste Mensch, der jemals über diese Erde gegangen ist. Und wenn Jesus sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium, dann ist es die Einladung, auch so ein Leben zu führen, unter ganz anderen Bedingungen. Und in der heutigen Zeit, mit deinen Rahmenbedingungen, auch mit deinen Möglichkeiten, mit meinen Möglichkeiten, aber doch mit diesem unendlichen Reichtum, den Gott uns schenken möchte. Und wenn ihr möchtet, dann machen wir das jetzt so mit dem Aufstehen. Dann dürft ihr jetzt gerne aufstehen. Diejenigen, die sagen, ich möchte da zum ersten Mal einen Schritt gehen, den ich noch nie getan habe, auf Gott zu. Ich möchte anfangen, dieses doppelte Geschenk der Vergebung zu entdecken. Ich möchte diesen Reichtum Gottes entdecken. Aber auch alle, die sagen, ich kenne das, aber ich spüre, dass es in meinem Leben noch viel mehr Platz greifen muss. Und ich möchte vielleicht jetzt auch tatsächlich nochmal gesegnet werden für diese Tage, die jetzt noch bis Weihnachten sind und für dieses Weihnachtswochenende, das ja uns alle nochmal in Begegnungen bringt, die wir sonst vielleicht nicht so haben. Und das sind Chancen, das sind Möglichkeiten, die darin liegen. Und ich glaube, dass Gott uns helfen möchte, diese Möglichkeiten zu nutzen. Ja, ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, dann dürft ihr gerne aufstehen und ich würde dann noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Und das war wirklich das größte Geschenk. Und ich danke dir dafür, dass du uns die Möglichkeit eröffnest, in Verbindung mit dir andere Entscheidungen zu treffen, bessere Entscheidungen für unser Leben. Und ich bitte dich jetzt für jede und für jeden, der vor diesem Schritt zum ersten Mal steht, ich danke dir, dass du mit deiner heilenden Kraft, mit deiner vergebenden Kraft, mit deiner Liebe heute hier genauso im Gottesdienst anwesend bist, wie du das damals warst, als du über diese Erde gingst. Das hast du uns in deinem Wort versprochen. Und ich danke dir, dass du bereit bist, uns alles zu schenken. Gott hat seinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das sagt dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass heute Entscheidungen für dich fallen, dass Gespräche geführt werden, die dafür wichtig sind. Und ich danke dir für jeden, der aufgestanden ist und sich nochmal neu die Begegnung mit dir wünscht, neu die Verbindung zu deinem Reichtum und neu den Segen für die Woche, die jetzt vor uns liegt und auch für die Feiertage, die dann kommen. Herr, es ist so großartig, dass du uns immer neu beschenken möchtest.